Ich habe es mir gegönnt, am Freitagabend in unserem Timeout, in dem Treff für Jugendliche, schon mal über den Predigttext von heute ins Gespräch zu kommen. Und habe die Andacht begonnen mit der Frage, und die stelle ich jetzt hier auch einfach mal. Man dürfte auch gerne mal da ein Stichwort zu einwerfen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Mir reicht's auch, wenn ihr drüber nachdenkt. Aber was macht Gott eigentlich deiner Ansicht nach den ganzen Tag? Womit ist Gott eigentlich so beschäftigt, deiner Meinung nach? Der Text, der als Grundlage für die Predigt für diesen Sonntag in unserer kirchlichen Ordnung steht, gibt uns darin einen tiefen Einblick. Und zwar in etwas, was Gott jeden Tag mindestens auch, über die Gewichtung kann man jetzt sprechen, aber ich behaupte, wesentlich bewegt. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die ersten 10 Verse. Da ist von Jesus Christus die Rede. Es nahten sich ihm aber alle, man könnte auch allerlei sagen, Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Man hat in der neuen Version der Ordnung der kirchlichen Texte jetzt ehemals zwei Texte in einen zusammengefasst. Nun widmet man sich dem einen nicht mehr so intensiv, aber dafür kommt das Gemeinsame mehr zum Ausdruck. Am Freitagabend habe ich die Jugendlichen gefragt, die Jugendlichen haben gefragt, die durften Fragen stellen und haben dann gesagt, also zwei Fragen. Erstens, liebt Gott die, die schon bei ihm sind, denn nicht? Könnte der Eindruck entstehen. Und der lässt die 99 zurück, sie lässt die 9 liegen und das eine, das fehlt, wird gesucht. Und jemand sagte am Freitag, die beiden Gleichnisse sagen doch eigentlich dasselbe, nur mit einem anderen Bild. Ja, Volltreffer. Natürlich sagen die auch Unterschiedliches. Beim Hirten geht's um die Schafe, die sich selber wegbewegen. Ja, nun sind Schafe so, die finden allein nicht den Weg. Man kann jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, ob der Hirte einen Fehler gemacht hat. Darum geht es in diesen Gleichnissen aber nicht. Es gibt einen Vergleichspunkt. Etwas, das Jesus ausdrücken will, und alles andere ist nur dazu da, auf diesen Weg mitzunehmen, damit man an diesen Punkt der Aussage kommt. Genauso könnte man bei den Groschen sagen, der Groschen kann nichts dafür, dass er verloren gegangen ist. Was aber in beiden Fällen so ist, sowohl der Hirte als auch die Frau gehen auf die Suche. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn ich irgendeinen meiner Schlüssel verliere oder mein Portemonnaie, dann mache ich nichts anderes, bevor ich das wiedergefunden habe. Ich kann das nicht haben, etwas zu verlieren, wovon ich weiß, dass ich es brauche Und zwar ständig und gleich. Und es könnte sogar ein Nachteil sein, wenn ich es nicht finde. Und so wird uns Gott hier geschildert. Als einer, der am Suchen ist. Ob man jetzt um der Gleichberechtigung willen einmal einen Mann und einmal eine Frau nimmt, weiß ich nicht. Meine Frau kann besser suchen als ich. Sie hat alles im Blick. Ich muss schon ungefähr eine Ahnung haben, wo es ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, einer oder eine sucht. Man muss ein Licht anzünden in Häusern, in denen es nicht viele Fenster gibt. Und so war es damals im Orient. Ja, die Frau kann also nichts sehen. Sie macht also das Licht an. Und dann stellt sie alles auf den Kopf. Der Hirte, der macht sich auf den Weg, der lässt die 99 da irgendwo in so einer Hürde, ja, und sagt sich, das eine muss da sein. Man merkt, dieser Hirte kann kein Angestellter sein. Ja, der sogenannte Mietling in der Lutherbibel, wie Johannes 10 von Jesus dann berichtet wird, die machen sie nicht viel draus, wenn ein Schaf verloren geht. Nein, dieser Hirte, der haftet persönlich. Und vielleicht betrifft es ihn sogar persönlich, dass dieses Schaf weg ist. Und ein Hirte, mindestens in damaliger Zeit, das soll auch heute noch so sein, kennt seine Schafe mit Namen. Das heißt, er weiß genau, welches fehlt. Und er kriegt keine Ruhe, bevor das wieder da ist. Es sind zwei Gleichnisse und es geht um einen Punkt. Und ich habe deshalb die Predigt überschrieben, Gottes Sehnsucht. Leben. Gottes Sehnsucht. Leben. Der Anlass, die Gleichnisse zu erzählen, ist ja dieser. Da kamen so lauter Steuereinnehmer, die ihr eigenes Volk übers Ohr gehauen haben und ganz offensichtlich sich aus Gott nichts gemacht haben. Sonst hätten die Gottesgebote mit dem Betrug nicht so gebrochen. Und es kamen Sünder. Das heißt, Leute, die Prostituierte waren oder irgendwas, wo man ganz klar schon von außen wusste, jeder kannte die, jeder wusste, das sind Leute, die muss Gott ablehnen. Die wollen von Gott nichts wissen, also haben sie bei ihm auch nichts zu suchen. Nein, das ist das Interessante beim Menschsein. Das ist auch das Interessante, wenn Menschen auf die Suche nach Gott gehen. Falls das denn vorkommt. Diese Leute waren nicht auf der Suche nach Gott. Wobei, jedenfalls nicht äußerlich. Man konnte es nicht wahrnehmen, man weiß es ja gar nicht. Es ist ja auch nur ein... dies ist ja tatsächlich ein Bericht. Aber das Interessante bei uns Menschen, bei unserer Suche nach Gott ist, dass die deshalb so schwierig ist, weil wir Menschen gar nicht auf Suchen angelegt sind, sondern aufs Gefundenwerden. Das kommt hier zum Ausdruck. Ja, das heißt, die kommen da zu Jesus und jetzt kommen die Gläubigen und stören sich daran. Die, die wissen, wie das mit Gott alles ist, im Kopf, die kommen jetzt und sagen, so kann es doch wohl nicht sein. Ja, die sagen das nicht nur. Murren ist in der Bibel ein tiefer Ausdruck. Das ist ein Vorwurf gegen Gott und dieser Vorwurf beinhaltet, Gott macht es nicht gut. Deshalb murrte das Volk Israel in der Wüste immer wieder, wo Gott auch mal der Geduldsfaden gerissen ist. Das ist dieses Murren, also das muss man wissen. Meine Kinder haben neulich gelacht, als ich das Wort Mosern gebraucht habe. Ja, Mosern ist für mich auch so etwas. Die ganze Zeit nervt man, indem man alles schlecht macht und nur rummäkelt. Das ist für mich Mosern. Da sie das Wort nicht kennen, haben sie sich kaputt gelacht. Wieder eins von Pavis komischen Worten. Ja, also hier wird rumgemosert. Und zwar in diesem Sinne. Der gibt sich mit denen ab, die gar nichts aus Gott machen. Die ganz offensichtlich gar nichts von Gott wissen wollen. Das darf der nicht. Der isst mit ihnen. Das heißt, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Der solidarisiert sich mit ihnen. Der tut so, als ob die zusammengehören. Das geht doch nicht. Also, Entschuldigung. Wer sich nicht ordentlich benommen hat, der braucht sich doch wohl nicht wundern, wenn die Dinge schief gehen. Wenn Gott da nichts mehr von ihm wissen will. Wer nicht hören will, muss fühlen. So ist das eben. Das Leben ist ein einziges, was du säst, wirst du auch ernten. Was ja stimmt. Die Frage ist nur, Soll das immer so weitergehen? Das geht ja gar nicht, sagen die einen. Und deshalb erzählt Jesus diese Gleichnisse. Eigentlich ja drei. Das sogenannte vom verlorenen Sohn, wo es ja eigentlich um den liebenden Vater geht, und zwei verlorene Söhne, das ist heute jetzt nicht Bestandteil der Predigt. Aber wenn Jesus drei solcher Gleichnisse erzählt, hat das bei einem Hebräer immer eine ganz tiefe Bedeutung. Drei bedeutet immer, das ist besiegelt, das steht fest. Und dazu gehören diese Gleichnisse. Und jetzt muss Jesus darauf reagieren, dass man ihm vorwirft, er steht auf der Seite der Menschen, die sich daneben benommen haben. Komisch. Allerdings, die, die meinen, Gott so gut zu kennen, stehen irgendwie auf einer anderen Seite als Jesus. Das kann einen durchaus stutzig machen. Das soll einen stutzig machen. Das muss uns stutzig machen. Was ist das eigentlich für ein Verhältnis zu diesem Vater im Himmel, wenn der sich über etwas freut und ich stehe nur daneben und fange an zu mosern? Wer ist jetzt eigentlich derjenige, der sich nichts aus Gott macht? So direkt konfrontiert Jesus das ja nicht. Er erzählt Gleichnisse und er nimmt dabei die Lebenswelt seiner Hörer auf und sagt, jeder Hirte, ja, der nur mit ein bisschen Anstand seine Schafe hütet, der geht auf die Suche nach dem einen. Und ob er die 99 anderen jetzt weniger lieb hat, um Liebhaben geht es ja bei Schaf und Hirte nicht. Kann man vielleicht irgendwie schon sagen, würde uns ein Hirte jetzt sagen, aber das soll nicht ausdrücken, dass ihm die anderen egal sind. Nein, es soll ausdrücken, dass er ohne das eine nicht will. Und solltest du ihm weggelaufen sein, kannst du gewiss sein, dass er dir schon längst auf den Fersen ist. Was für ein Moment, wenn du das entdeckst und umkehrst und dich in die Gemeinschaft hineinnehmen lässt mit diesem Hirten, mit diesem Vater. Aber wie seltsam, wenn du gar nicht merkst, dass du auf der anderen Seite stehst, weil du damit beschäftigt bist, dich aufzuregen, dass noch welche dazukommen, die es gar nicht verdient haben. Deswegen meine Einleitungsworte von beim Abendmahl. Das haben tatsächlich ja die Jugendlichen gefragt. Hat er jetzt die anderen weniger lieb? Wir erfahren im Psalm 14 Wesentliches. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Genau, sagen die Gläubigen. Und weiter, Psalm 14, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Missionar Paulus nimmt das im Römerbrief auf und macht damit gerade dem Volk Gottes deutlich, wisst ihr, die Blöden, die fern von Gott sind, die Gott nur missbrauchen, aber ihn nicht wirklich suchen, das sind gar nicht die anderen. Das sind wir alle. Es gibt also gar nicht die, die in Ordnung sind und die Jesus jetzt alleine lassen würde, um die, die nicht in Ordnung sind, zu suchen. Es gibt nur die, die er sucht. Das ist mal das eine. Und das sind wirklich, Leute, also was die, wie die gelebt haben, das ist wirklich doof, muss man sagen. Also auch dumm, weil sie dem Leben widersprechen. Aber für Gott ist die Hauptsache, wenn die doch nur wieder zu mir kommen. Er wird ja die Rechnung bezahlen. Wenn diese Frau diesen Silbergroschen sucht, da war auch die Frage bei den Jugendlichen, Mensch, wieso geht die denn auf der Suche nach einem Silbergroschen? Die haben dann gedacht, das wäre irgendwie so ein 10-Cent-Stück oder so. Ein Silbergroschen ist der Verdienst eines normalen Tagelöhners. Ja, er hat also 10 Tagesverdienste da und einen verliert sie. Die Frau ist nicht wohlhabend, das merkt man daran. Für sie ist das eine Menge Geld. Es geht auch nicht um die Menge. Es geht darum, dass jedem nachvollziehbar ist. Und wenn Jesus das so erzählt mit den 10 Silbergroschen, die sie hat, ja, dann sind das keine großen Ersparnisse. Vielleicht für diese Frau ist das aber viel Geld. Das weiß jeder, der das damals, wusste jeder, der das damals gehört hat. Und er wusste, natürlich geht man auf die Suche. Nur die, die meinen, ich habe es geschafft, bei Gott anzukommen, und die anderen wollen das gar nicht richtig, die strengen sich gar nicht genug an. Da sollen die doch nicht auch noch dabei sein. Wozu mache ich denn das alles? Wozu gehe ich jeden Sonntag in die Gemeinschaft? Wozu spende ich denn? Wozu arbeite ich mit? Und dann sagt Jesus, ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Das würde ich tatsächlich auch gerne mal wissen. Offensichtlich ja nicht, weil du von der Liebe des Vaters bewegt bist. Ob das den Pharisäern damals so aufgefallen ist, einige sind ja tatsächlich dann zum Glauben gekommen, ob es nun diese waren, das wissen wir nicht. Aber wir müssen immer diesen Hintergrund, warum Jesus das erzählt, betrachten. Denn dieses Gleichnis ist nicht an Menschen gerichtet, die sich noch finden lassen sollen. Das dürfen die auch gerne hören und lesen. Na klar, sondern es ist an uns gerichtet. Nun ist es ja vielleicht unter uns nicht gang und gäbe, sich zu beschweren, wenn Menschen zu Jesus finden, die es überhaupt nicht verdient haben. Als ob es andere gäbe. Aber gut. Ja, das ist ja nicht, da sind wir ja viel schlauer, ne? Da regen wir uns ja nicht drüber auf. Nee, das finden wir total gut. Super. Da machen wir auch Veranstaltungen vielleicht für. Wir sind total dafür, dass Menschen umkehren zu Jesus. Dass die von einem Lebensstil, der Gott widerspricht und der sie kaputt macht und andere auch noch, dass die umkehren und dass die Gott kennenlernen. Das sind wir total für. Wir spenden da auch für Geld, damit sich irgendjemand dann dafür einsetzen kann. Und dem klopfen wir dann auch auf die Schulter. Nee, der soll das auch machen. Und das, wir finden das total stark. Wir denken da auch ab und zu mal dran, wenn wir so abends im Wohnzimmer sitzen, vorm Fernseher, dann freuen wir uns mal wieder, ach Mensch, wie gut, dass jetzt, während ich hier mein Bier trinke, andere Jesus in dieser Welt verkörpern und Menschen suchen. Nee, das ist toll. Wie ist das eigentlich, wenn wir jemanden lieb haben? Und wir erfahren, dass der Freude an etwas hat. Dann sucht man doch danach, dass der diese Freude bekommt. Und wenn man ihm dafür was schenken muss. Und wenn man sich dafür einsetzt. Und wenn man dafür Zeit einsetzt. Und wenn man sich mit ihm beschäftigt dafür. Ich fürchte, dass wir in Deutschland, in den christlichen Gemeinden deshalb heute relativ wenig von Rettung noch reden. Weil wir nicht wahrhaben wollen, ich beobachte das an vielen, vielen Stellen, beschäftige mich immer wieder, ich beobachte es auch bei mir selber, es ist so schwer davon auszugehen, dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen könnten, wenn wir nicht zu ihnen gehen und ihnen etwas von Jesus erzählen. Das ist schwer zu tragen. So, welche Möglichkeiten haben wir? Wir hören uns das nicht mehr an. Die Möglichkeit gäbe es. Wir können uns das einfach anders definieren. Die gehen ja gar nicht wirklich verloren. Es ist ja nur so, dass sie jetzt in dieser Welt noch nicht Gott kennen. Irgendwann werden sie alle gerettet. Lauter Methoden können wir entwickeln. Aus meiner Sicht ist die Bibel relativ eindeutig. Ist Jesus da eindeutiger, als wir denken? Es geht um Rettung, es geht um Himmel und Hölle, es geht um Leben und Tod bei Menschen. Und was hat Gott nicht in deinem Leben getan, damit du zu ihm kommst? Wie hat er dich eigentlich gefunden? Mag ja sein, dass du dir nie verloren vorkamst. Neulich haben wir das gerade im Predigtext gehabt. Wenn nicht jemand von oben her geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht erleben. Also geschehen, eine Rettung geschehen ist bei dir auch. Und nun wird uns hier von Jesus geschildert, dass Gott sich ein Loch in den Bauch freut, wenn Menschen entdecken, es war falsch unabhängig von Gott zu leben und ich will mich jetzt ihm lieber in die Hand geben. Und wenn man jetzt schon nicht daneben steht und sich aufregt, dann ist ja die Frage, aber was sagt das uns jetzt? Ist nicht der Zusammenhang, deswegen habe ich den so deutlich beleuchtet, nicht der Zusammenhang dieser Erzählungen, die Jesus hier macht oder weitergibt, aber aus meiner Sicht kommt das hier aus allen Knopflöchern der Geschichten durch, dieser Vergleichsgeschichten, durch wen geht der Hirte eigentlich auf die Suche? Und wer dreht denn das Haus dieser Frau um, im Bild gesprochen, und sucht diesen Groschen? Habt ihr Gott schon mal rumlaufen sehen hier? Ich ja. Durch Menschen. Und du darfst mitmachen. Du darfst in Gottes Sehnsucht einsteigen und mitmachen. Ein Theologe sagte mal, dass der Sinn allen Daseins ist die Freude Gottes. Der Sinn allen Daseins ist die Freude Gottes. Gott freut sich über uns Menschen, wenn wir uns doch endlich ihm in die Hand geben. Und das wird im Himmel, das wird den ganzen Himmel erfüllen. Und wir dürfen mitmachen. Der Himmel platzt vor Freude. Hoffentlich auch vor Menschen. Lasst uns mit rangehen. Im letzten Jahr, im August, hat sich ein furchtbares Drama abgespielt am Strand von Barmouth in Wales. Vielleicht habt ihr es gelesen. Ein 36 Jahre alter Stuckateur hörte die Schreie seiner Kinder am Strand. Zehn und zwölf waren der Junge und das Mädchen. Die anderen beiden Geschwister, 4 und 11, guckten vom Strand aus zu, was sich abspielte. Und die hatten mit ihren neuen Bodyboards gespielt, irgendwie so ein Wasserspielzeug. Und der Vater passte an Land auf die beiden auf. Die Sonne brutzelte, Rekordhitze, und plötzlich fingen sie an zu rufen. Denn die Strömung zog sie plötzlich vom Ufer weg, raus aufs offene Meer. Innerhalb von wenigen Sekunden rund 100 Meter. Und der Vater sah, was jetzt dran war. Der nahm sein Board. Nein, Jack klammerte sich an sein Board. Also der Junge klammerte sich an sein Board, aber das Board wurde ja auch rausgetrieben. Ist der einzige Halt, den man hatte, half also jetzt nicht mehr. Und die sind beide eigentlich gute Schwimmer, aber immer wieder gingen sie unter. Einmal war der Junge sogar 10 Sekunden lang weg. Und dann ist der Vater aufgesprungen, hat sich die Kleidung vom Leib gerissen und ins Wasser gesprungen. Und dann erreichte er zuerst die Tochter, zog sie aus der starken Strömung, bis sie wieder Boden unter den Füßen hatte oder beziehungsweise weiterschwimmen konnte. Und dann schwamm er zu seinem Sohn, der inzwischen 50 Meter weiter schon wieder abgetrieben war. Und seine ältere Tochter, die älteste Tochter, sagte, er packte ihn, stieß auch ihn aus der Strömung. Ich glaube, es kostete ihn seine ganze Kraft, denn als nächstes verschwand Papa unter Wasser. Die Rettungsschwimmer stürzten hinterher, aber als sie bei Dad ankamen, schaukelte sein Kopf nur noch leblos auf den Wellen hin und her, erinnert sich die Elfjährige. Sie brachten ihn zurück zum Strand, richteten ihn im hüfthohen Wasser auf. Da öffnete er noch einmal seine Augen, sah zu mir, Joshua, Lacey und Jack hinüber, die inzwischen wieder bei uns waren. Er lächelte uns an. Dann brach er zusammen und öffnete seine Augen nie wieder. Er wurde dann im Krankenhaus für tot erklärt und seine Tochter glaubt, um uns anzulächeln, hat er seine allerletzte Kraft aufgebraucht. Als er sah, dass es uns allen gut ging, konnte er loslassen und sterben. Das rührt uns an. Und dazu ist es ja auch da. Es ist auch wirklich berührend, finde ich. Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben. Seine größte Freude, das finde ich an diesem Bericht, in der ganzen Tragik, die der hat, sowas Schönes, dass die Tochter sich daran erinnert, er hat uns angelächelt. Das heißt, seine Freude war erfüllt, als er die Kinder da raus hatte. Die Kinder sollten leben. Nun ist es ja mit Jesus anders. Der kam sogar extra, weil wir verloren waren. Wir hatten sogar selber Schuld. Und er ist letztlich gar nicht tot. Wie ich sagte am Anfang, wir feiern hier keine Erinnerungsfeier, sondern wir feiern den lebendigen Gott. Aber es hat ihn sein Leben gekostet. Und jetzt will er durch uns in dieses Wasser. Und ihr Lieben, ich sage das jetzt mal so, hat mal ein junger Mann, der anfing mitzuarbeiten, wurde mal von dem Älteren, der da die Verantwortung hatte, gesagt, aber sieh zu, dass du nicht zu viel arbeitest für den Herrn Jesus. Und dann sagte der, der hat sein Leben für mich gegeben, wie sollte ich für den zu viel arbeiten? Es geht hier nicht darum, dass man sich verausgabt und sich keine Pausen gönnt. Ich glaube, man hilft letztlich keinem, aber es geht darum, wie wir unser Leben uns vorstellen. Hauptsache Haus, Hauptsache Auto, und die Pflege und alles sauber und schön und was weiß ich nicht alles. Und das Wesentliche kommt zu kurz. Manchmal kommt es mir fast so vor, als ob wir in unseren deutschen Gemeinden dem Wohlstand an der Stelle auch schon erlegen sind. Man kümmert sich um dies, man kümmert sich um jenes. Jeder muss die Frage für sich selbst beantworten. Aber ich lade dazu ein, mit Gott das Gespräch aufzunehmen und zu fragen, was hast du mit mir vor? Es muss nicht jeder ein Evangelist sein, also der so spricht, dass Menschen gleich reihenweise sich Jesus anvertrauen wollen. Wo erlebt man das denn heute schon bei uns? Aber jeder ist ein Zeuge und jeder kann beten. Und wir können alle gemeinsam als Gemeinde auch anpacken und jeder seinen Platz suchen. Und dazu sind wir eingeladen. Gottes Sehnsucht leben. Gott ist auf der Suche nach seinen Menschen. Er platzt vor Freude, wenn sich jemand finden lässt. Du kannst dich von seiner Sehnsucht anzünden lassen oder auch unbeteiligt daneben stehen. In welchem Takt soll dein Herz schlagen? Amen.